Man muss halt tüchtig sein, das muss man schon sagen. Ja. Also, und weil mich immer viel fragen, auch wie das alles so gelungen ist. Natürlich braucht man Glück, aber ich sage immer jeder, eher im Frauenkontext, alle Chancen. Also ich habe immer Ja gesagt. Mhm. Ich habe Ja gesagt bei der Klassensprecherwahl, ich habe Ja gesagt, die Schülerzeitung zu notieren, ich habe Ja gesagt, in politische Funktionen zu gehen und ja, Verantwortung zu übernehmen.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, dein Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier ist deine Gastgeberin Caroline Anne Schiebel. Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin ist Halbthailänderin und wuchs im damals berühmt-berüchtigten Linzer Frankviertel auf. Schon früh setzt sie sich für gesellschaftspolitische Themen ein, erst als Schülerin, später als jüngste Abgeordnete im Oberösterreichischen Landtag. Nach ihrer politischen Laufbahn war sie im Aufsichtsrat einer Bank, war Obfrau der Tagesmütter Oberösterreich und leitet bis heute ein Frauenwirtschaftsnetzwerk. Seit 18 Jahren prägt sie die Volkshilfe Oberösterreich, mittlerweile als Geschäftsführerin mit dem Ziel, soziale Innovationen voranzutreiben und neue Allianzen zu schaffen. Willkommen im Podcast, Jasmin Chansri.
Herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist, liebe Jasmin. Jetzt freue ich mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Auch wir beiden haben 2 Jahre gesucht, dass man einen Termin
hat. Ja, so ist es. Busy Ladies.
Busy Ladies. Und heute hast du dich schon durch den Verkehr zu mir gekämpft.
Ja, alles gut. Genau. Aber die Kommunale muss ausgebaut werden.
Richtig. Genau. Wir freuen uns ja, wenn alles friedlich bleibt bei uns.
Alles passt, genau.
Genau. Ich möchte heute mit deiner Laufbahn, mit deiner Karriere beginnen. Ich habe es schon erwähnt, du bist Halbthailänderin. Du bist im nicht einfachsten Viertel in Linz groß geworden. War das der Grund auch, dass du schon früh als Schülerin entschieden hast, dich politisch einzusetzen für gesellschaftliche Themen?
Ja, natürlich. Also das, glaube ich, der Stadtteil war dann ein Teil. Ich glaube, meine Geburt war schon mal ganz wesentlich. Also ich bin jetzt 45 und meine österreichische Mutter hat damals hier in der Gegend im Gründberghof in die 70er Jahre meinen thailändischen Vater kennengelernt. Und in die 70er Jahre, das muss man sich, glaube ich, so vorstellen, waren, glaube ich, in Linz und Oberösterreich kaum Migrantinnen und Migranten, die vielleicht exotischeres Aussehen haben. Ja, also es ist, glaube ich, bekannt, dass es türkische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter schon in dieser Zeit in Linz und Oberösterreich gegeben hat. Aber so ein exotischer Asiat ist aufgefallen vor meiner Mutter. Und daraus wurde dann ja eine Liebe und Ehe. Das war aber dann nicht so einfach, weil mein Vater war eben Akademiker und es gab einfach keinen adäquaten Job Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Ja, so bin ich natürlich dann geprägt worden, dass meine Mutter mich dann auch mal kurz alleine großgezogen hat, ja, weil sie dann auch gesundheitlich, sie ist schon mit einer Herzschwäche geworden, hat dann eben eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, das ist auch wichtig, das, was mich auch immer prägt. Meine Mutter, wie man heutzutage sagt, ist ein klassisches Kreisgekind. Meine Mutter kommt aus einer Arbeiterfamilie aus Niederösterreich, 3-Mädelhaus und war das erste und einzige Mädchen, das dort auch auf ein Gymnasium gehen konnte, aufgrund damals der kreisge-sozialdemokratischen Regierung. Und dies hat mich natürlich geprägt. Also meine Mutter war natürlich da ein starkes Frauenbild, trotz gesundheitlicher Einschränkungen, dass Bildung ganz wichtig ist. Und das hat sie mir eigentlich immer vermittelt, Bildung ist ganz wichtig.
Voller schöner Ansatz.
Genau, also das war wesentlich. Und wir sind ja deshalb eigentlich ins Frankviertel, weil dort gibt es auch eine sehr renommierte Firma. Jetzt heißt es Schuh Automation, früher hat es die Firma Schuhgig geheißen und da hat meine Mutter Chefsekretärin und darum hat sie dort gewohnt und wusste als Niederösterreicherin gar nicht, dass das berüchtigte Glasscherbenviertel ist. Genau. In die 80er Jahre, das Frankviertel war damals in die 80er Jahre, sage ich mal, vielleicht noch nicht so der entwickelste Stadtteil. Es waren dort Migrantinnen, waren wie gesagt noch nicht so viel vorhanden, ja, sondern es waren dort wirklich, würde ich sagen, die sozial schwächeren Gruppen. Personen, die es wirklich nicht leicht haben, die vielleicht auch aufgrund eines Familienumfelds, wo auch Gewalt im Spiel ist, überhaupt keine Chancen gehabt haben, sich zu entwickeln. Also ich bin praktisch so aufgewachsen, oft sage ich, ja, ich sage es mal provokant, angefangen von der Drogenhöhle, also es wurde dort auch ein bisschen ein Drogenmilieu angesiedelt, also nicht bei uns, sondern aber so in der Siedlung, also da war die Polizei öfters da, genauso wo leider auch in der Nachbarschaft Kinder, aufgrund, wie wir gerade gesagt haben, weil sie einfach, weil das Kindeswohl gefährdet war, aufgewachsen sind.
Ja, hast du das als Kind mitbekommen?
Also ich habe das natürlich als Kind mitbekommen und ich glaube, das hat mich hauptsächlich zusätzlich geprägt. Ja. Das, also bei mir
aber war es, war ja für dich normale Welt, oder? Weil
ja, ja, ja positiv, positiv. Also ich, für mich war das nichts Schlimmes. Also ich sage immer, also es war die beste Schulung fürs Leben, weil die Themen gibt es ja. Also ja, und die sind mir nicht fremd, sondern ich kann sie auch belegen und bezeugen, dass das so ist. Und was ich aber schnell festgestellt habe, dass Bildungschancen und wo man hineingeboren wird, also ich habe es stark auch bei mir gesehen, einfach auch das Leben prägt. Ja. Ich bin immer gefördert worden. Ich konnte dann auch ein Gymnasium besuchen, war eines der einzigen. Im Frankviertel war es dann so, dass viele Kinder sich dann gar nicht mehr getraut haben, mit mir zu reden, weil ich jetzt da was Besseres bin, weil ich Bildung genieße. Und da, das hat mich einfach sehr geprägt. Und parallel geprägt hat mich im Stadtteil, im Frankviertel, sicher auch die Linzer Sozialdemokratie, weil wir selbst dann in einer Substandardwohnung groß geworden. Das klingt jetzt schon für viele sehr exotisch. Ja. Das war in die 80er ganz normal. Das, wir waren im klassischen Hitlerbau. Das waren damals die Göringwerke. Also auch praktisch die ganze Prägung zu Föst. Bei uns war das ganz üblich, dass man halt im Keller duschen geht. Ja, da haben sich die Leute im Bademantel begegnet.
Wahnsinn.
Und das war ganz normal. Das war nichts Schlimmes, weil es ein Wohnbau einfach so war.
Ja.
Und die Stadt Linz, vor allem die GWG, hat dann sehr viel gemacht und hat dann nachträglich überall auch geschaut, dass die Wohnungen saniert werden. Und teilweise auch zu einem verträglichen Preis. Und so habe ich auch wahrgenommen, wie Politik, vor allem Kommunalpolitik, wichtig ist. Und wie dann 1986, 88 da die Ära von Franz Dobosch begonnen hat, hat man das auch im Frankviertel wahrgenommen, dass plötzlich viele Bauten saniert worden sind. Mhm. Was kann man sich da vorstellen? In derselben Straße war ein städtischer Kindergarten. Ging man rein, war ein Gasofen im pädagogischen Raum. Ja? Also Kinder haben neben einem Gasofen gespielt und das waren die ersten Dinge, die die Linzer Gemeindepolitik geprägt haben. Und deshalb habe ich natürlich sehr viel Bezug auch gleich irgendwie zur Sozialdemokratie. Also weil ich mir dafür sagen, wie wird man da so sozialdemokratisch? Ja?
Ja.
Man hat einfach gesehen, wenn man sich dafür einsetzt und die Politik war auch oft vor Ort. Und dann hat man einfach gesehen, dass man schon viel bewegen kann. Und darum sind die Frankviertlerinnen sehr dankbar, weil sie von dem profitiert haben. Eine Geschichte habe ich nur, weil es ein bisschen
praktisch ist.
Dass
so ich, spannend,
dass sich die Leute
weiter,
das vorstellen können, ist.
Wahnsinn.
In der Nähe von der Don Bosco-Kirche war damals halt, wie will man sagen, eine wilde Gegend. Ja, da wurden halt dann auch teilweise Haftentlassene oder auch eben drogenabhängige Personen haben dort gehaust, sage ich mal. Und das war dann unter der Linzer Politik Anfang der 90er, dass man gesagt hat, das ist nicht das, was ein Wohnbau darstellt. Und dann wurde da fast nur ein bisschen eine Barackensiedlung. Also wie gesagt, das waren die ganzen alten Bauten nur aus der Hitlerzeit abgerissen und dort ein ganz, das ist heute noch ganz ein schöner, weißer, gelber, heller Bau. Und dort wohnen, sind dann Familien, haben dort wieder wohnen können. Und das ist eben das ganz Schöne zum selben Preis, zum selben Mietpreis, ohne Profit und Orientierung. Und für das habe ich halt einfach immer mitbekommen, steht Linz und vor allem auch die Sozialdemokratie. Und darum bin ich halt sehr sozialdemokratisch dann geprägt worden.
Ja, cool.
Genau. Also unter 10 Jahren, genau.
Ich glaube, das ist eine super spannende Geschichte und ich glaube, du könntest uns da allen noch richtig lange viel erzählen.
Genau, aber ich glaube, das habe ich einfach deshalb nochmal hervorgehoben, weil immer viel sagen, das Glasscherbenviertel, also mich hat das eigentlich sehr geprägt. Und dort hat man auch gesehen, wie wichtig Politik ist, dass man auch positiv die Menschen und das soziale Leben verändern kann.
Du, und aber dann habe ich noch die Frage, du bist dann praktisch als Frankviertlerin in ein Gymnasium gegangen, was ja ungewöhnlich war. Mhm. Wie sind die Mitschülerinnen und Mitschüler mit dir umgegangen? Gab es da Differenzen oder war das voll?
Ja, genau. Also ich war, also wir... das war ja meine Sprengelschule damals. Ja, ist eh bekannt, steht überall, was die Kiefenhüller-Schule war damals schon eine sehr gute Schule, heutzutage noch mehr, mit hohen Wartelisten, was ich weiß. Und ja, auch da gab es wieder einen Bezug zur Sozialdemokratie. Da bin ich dann mit dem Bürgermeistersohn Leonhard Dobosch in der Klasse gelandet, der dann auch eines meiner besten Freunde wurde. Und dort habe ich dann auch gleich irgendwie die erste Schülerzeitung leotiert, damals nur unter Anleitung des jetzigen Bürgermeisters Dietmar Bramer. Und so bin ich eigentlich mit 10 schon in diese ganzen schulpolitischen Agenten reingerutscht.
Spannend.
Genau. Also das kann man, man ist dann, also ich habe halt immer irgendwie, wie man sagt, das Goschal aufgemacht, und war aber schon eigentlich eine weniger dieser aus der Arbeitergegend, ja.
Aha.
Also und ich kann mich noch erinnern, die Eltern haben mich dann öfters von den Freunden heimgebracht und haben dann oft gesagt, boah, da im Frankviertel ist es eh gar nicht so schlimm. die man so aus New York kennt quasi. Also es war nicht schlimm im Frankviertel, wie gesagt, habe ich ausgeführt, aber sehr viel Klischee. Und ich glaube, und so ist es immer, weil ich oft ja als Brückenbauerin auch bezeichnet werde. Für mich gibt es nie was Schlechtes oder Gutes. Man muss den Dialog suchen und es gibt überall was Gutes und was Schlechtes. Und ich habe eben die Möglichkeit gehabt, beide Seiten irgendwie zu erkunden.
Und du weißt ganz genau, von was du sprichst, weil du kennst die Seiten nicht nur theoretisch, sondern du weißt wirklich, wie es war.
Genau. Aber ich habe auch vielleicht nur mal kurz zu meiner Vita. Ich habe dann erwähnt, dass mein Vater zurückging nach Thailand und meine Mutter, die damals schon immer sehr eine engagierte Frau war, hat sie gedacht, na, jetzt hat sie da ein halbmigrantisches Kind, was leider auch kein Thai kann, aber die Thailänder, vor allem meine ganze thailändische Familie, spricht ja sehr gut Englisch und hat sich dann entschieden, naja, sie probiert es einmal, sie geht 1983 auf die Spittelwiese zu eines der besten Kindergärten damals, die englische Spielschule, zur Sunhild Huber damals. Und auch die Sunhild war eine Frau, die sicher auch meine Bildungs- und mein Leben geprägt hat. Ich war, glaube ich, das erste Arbeiterkind, das dort in die englische Privatschule ging.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine Privatschule, genau.
Ja, und dort habe ich natürlich auch schon heute lebende Freundschaften, Netzwerke. Und das ist ja bekannt, glaube ich, dass dort, wie man sagt, nicht die Frankfurter-Szene dort war. Und dort habe ich genauso schnell gesehen, dass es immer von Menschen abhängt. Ja? Mhm. Und nicht, manche sind halt privilegiert, weil sie vielleicht schon irgendwo in bürgerliche Schichten reingewachsen sind, aber es hängt immer von Menschen, von der Entscheidung ab.
Mhm. Bist du mit deiner thailändischen Familie noch in Kontakt?
Ja, ja, genau. Also jetzt ist es ja leichter, man muss sich das so vorstellen, in den 80er Jahren gab es ja nicht einmal Möglichkeit, schneller mal dann nach Thailand zu reisen. Erstmal war es viel zu teuer und auch visummäßig. Genau. Jetzt bucht man schnell einen Flug, aber das war alles nicht so in die 80er Jahre. Genau. Mhm.
Sehr spannend.
Also die zwei Welten, wenn man das jetzt einmal so klischeehaft sagt, haben mich eigentlich immer geprägt und das war auch der Bezug, warum ich dann mir gesellschaftspolitisch, wenn es immer so scheißt, ich habe mich engagiert, das glaube ich, macht mir einfach aus, ja.
Und wie schafft es so eine junge Frau dann in den Landtag?
Naja, ich sage immer, Karrieren sind natürlich schon begünstigt und die Bildung habe ich erwähnt und es war dann eigentlich so, dass ich mich dann entschieden habe, das muss man glaube ich schon sagen, 1998 habe ich dann maturiert und dann war schon, alle haben gesagt, und so kann ich diese Funktion haben und diese Funktion haben, das war mir dann mehr so in der Studenten- und Jugendpolitik und ich habe gesagt, nein, ich möchte meine Ausbildung machen und ich konnte eben ein soziales Stipendium haben, da musste ich aber immer fristgerecht studieren und das war dann der Grund, warum ich nach Graz ging, weil mich viele fragen, warum ich in Graz studiert habe.
Ja,
ja, damit ich studieren kann und nicht da gleich nur mich der Politik widme. Und das war mitunter der Grund, weil ich dann schon ziemlich fertig war mit dem Studium. 2003 hat dann der damalige SPÖ-Vorsitzende Erich Haider gesagt, ja, er möchte schon eine Jugendkandidatin, die aber auch dafür steht, dass man eine Ausbildung hat. Ja. Und nachdem ich von unseren Kandidatinnen, also die jetzt alle so in der Politik sind, also eben mein Freundes- und mein Netzwerk, was ich aus der Politik habe, die haben halt nur ein bisschen länger gebraucht zum Studium, war das mitunter ein Grund, warum ich dann quasi Jugendkandidatin wurde.
Dann hast du jemals mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt, aufgrund deines Aussehens?
Ja, immer, immer. Aber immer eher positiv. Also ganz selten negativ, aber ich glaube, das habe ich ein bisschen selbst gesteuert. Das erklärt ein bisschen mein Ort. Ich habe immer gleich mal gesagt, hallo, ich bin da, die Jasmin, die Halbthailänderin. Im Frankviertel war ich immer die Indianerprinzessin und war aber immer die eigentlich die Gruppen angeführt hat. Das hat sich eigentlich schon immer so ergeben. Deshalb, glaube ich, ist das bei mir immer sehr positiv gewesen. Aber ich habe schon gesehen, wie das ist, auch bei meinem Vater, wenn die Polizei uns rausgewinkt hat oder damals gab es ja noch Grenzkontrollen. Das kann man sich, die jüngere Generation kann sich das nicht mehr vorstellen, wenn man 88 an der Grenze steht. Und freilich, also das ist ja so, das ist so, da muss man halt probieren, dem anders zu begegnen. Aber ich persönlich habe immer profitiert, ja, ob es da beim Führerschein, weil da war der Lehrer so ganz interessiert, wie man da als Halbthailänderin in Linz landet und so. Also das Exotische hat mir eigentlich immer sehr geholfen. Bis zur Sprache, wie wir immer viel gesagt haben, ich schaue so exotisch aus und kann einen Dialekt. Dann habe ich immer probiert zu sagen, dass ich ja hier aufgewachsen bin und meine Mutter Österreicherin ist. Und dann kam immer, na für das sprichst du aber sehr gut Deutsch.
Und
da wusste ich einfach, ja, man muss noch viel tun.
Ja, man muss noch viel tun.
Aber ich habe immer davon profitiert.
Aber das zeigt doch auch, dass Integration, auch wenn es jetzt Kinder sind, die wirklich von zwei migrantischen Hintergründen kommen, dass es auch die wirklich gut schaffen können und dass die wirklich gute Chancen haben, wenn sie die Bildung genießen, wenn sie sich bemühen, wenn sie die Sprache sprechen, dann kannst du alles.
Ja, also
das ist sicher nicht so leicht, aber...
Ich glaube, dass mein Vater das beste Beispiel, weil mich ja viele fragen, warum ich kein Thai kann. Also mein Vater kam ja dann wieder zurück, so wie ich dann im Kindergarten war und hat dann mit mir aber nur Deutsch gesprochen, weil die Bildung ihm so wichtig war. Mhm. Und er selbst hat dann sehr
schnell...
Hat
er mit deiner Mutter auch Deutsch gesprochen,
alle
von vornherein?
Ja, also so schnell er es konnte, gelernt hat, genau. Aber er hat dann eben so gut Deutsch gekonnt, dass er dann auch beruflich bei der thailändischen Botschaft in Wien Fuß fassen konnte. Darum war mein Vater dann in Wien. Aber die Sprache ist einfach ganz ein wesentlicher Schlüssel. Mhm. Und zudem stehe ich auch, dass die Sprache ganz, ganz wesentlich ist. Ja. Mhm. Mhm. Und man muss halt tüchtig sein, das muss man schon sagen. Ja. Also, und weil mich immer viel fragen auch, wie das alles so gelungen ist. Natürlich braucht man Glück, aber ich sage immer jeder, also eher im Frauenkontext, alle Chancen. Also ich habe immer Ja gesagt. Mhm. Ich habe Ja gesagt bei der Klassensprecherwahl. Ich habe Ja gesagt, die Schülerzeitung zu notieren. Ich habe Ja gesagt, in politische Funktionen zu gehen. Und Verantwortung zu übernehmen.
Verantwortung.
Ja, man kann ja auch dann wieder die Verantwortung abgeben, aber ohne das Metier kennengelernt zu haben, kann man sich auch.
Ja, vor allem wächst du ja mit deinen Aufgaben, ne?
Und man wächst mit den Aufgaben. Das war natürlich mit 23 jetzt rückblickend, glaube ich, schon eine große Herausforderung, weil ich vorher erwähnt habe, dass ich war dann zwar Akademikerin und im Landtag, aber da hat man einfach die ganze auf Lebenserfahrung gefehlt, also trotz des Frankviertelbezugs, ja. Aber dann plötzlich in einem Parlament zu sitzen, was für Landesgesetze zuständig ist, ist halt schon eine andere Dimension, auch wenn ich Juristin war.
Ja, weil du sagst, Sprache findest du wesentlich, finde ich auch. Ich finde aber auch wesentlich, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich leicht mit einer österreichischen Mama. Hast du die österreichische Kultur auch in deinem Zuhause gehabt? Das ist ja oft bei den Migranten das Problem, dass die dann so sehr ihre eigene Kultur leben, dass die Kinder ja so ein bisschen den Anschluss nicht kriegen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, beides ist ganz wesentlich. Aber das ist wie bei der Sprache. Man sagt, man muss die Muttersprache mal festigen, um andere Sprachen zu können. Und ich glaube, eine Kultur muss auch gefestigt sein, um andere Kulturen zu erkunden. Und bei mir natürlich war hauptsächlich der oberösterreichische Bezug. Ich bin römisch-katholisch getauft worden. Ja. Und ich hätte eigentlich auch Katharina heißen sollen. Da danke ich heute noch meiner Taufpatin, dass ich dann eine Jasmine wurde, weil die hat gesagt, die schaut so exotisch aus. Das ist keine Katharina. Also ich habe alles von der Kultur her kennengelernt, sodass natürlich für mich ein bisschen schwierig war, dass man dann alles mischt. Also dann habe ich nicht einfach Buddhistin sein können. Ich bin natürlich dann schon sehr in dem Umfeld geprägt worden, wo ich aufgewachsen bin. Ja.
Und hast du dich mit dem thailändischen Umfeld auch beschäftigt?
Ja, natürlich.
Kannst du dich dort einfügen?
Das kam dann natürlich sehr viel in der Pubertät. Ja, also wo man es glaube ich alles erkundet. Also,
Identitätssuche
war natürlich, ja, was ist, weil du es vorher gefragt hast, weil wir alle immer gesagt haben, na, woher kommst denn du? Dann habe ich gesagt, aus dem Frankviertel. Ja, aber ursprünglich, ja, aus dem Frankviertel, genau.
Genau. Klassische Frage.
Die klassischen Fragen, genau. Also, und das habe ich mir gewohnt. Oder auch, ich habe immer schon gesagt, ich heiße Chansri, Cäsar, Heinrich, Anton, Nordpol, Siegfried, Richard, Ida. Also das waren klassische Sachen. Also natürlich bringt einem das so. Aber grundsätzlich ist es bei mir natürlich, ist eine Kultur gefestigt. Und der zweite Teil ist das Thailändische in mir, was eigentlich jetzt seit der Teenagerzeit ich mehr Zeit habe, mich dem zu widmen, ja. Das war dann auch, dass ich dann praktisch, wenn man dann im Studium war, ich mal länger in Thailand und jetzt natürlich bin ich, soweit es möglich ist, auch viel in Thailand und jetzt, glaube ich, gelingt es mehr, beide Kulturen zu verbinden. Mhm. Und darum, glaube ich, hat mir das nicht so in irgendwelche Interessenskonflikte gebracht, vielleicht anderen, wie du vorher erwähnt hast. Mhm. Es ist sicher nicht leicht. Aber es könnte oder sollte ein ganz großes Privileg sein, aus mehreren Kulturen, nicht nur in der Sprache, sondern aus mehreren Kulturen zu schöpfen.
Natürlich.
Und wenn man natürlich international unterwegs ist, bringt es sehr viel, ja.
Dich hat es aber international nie aus Linz rausgegeben.
Ja, das war immer, also durch die Karriere hat sich das nie ergeben. Ich wollte ja, wie gesagt, ich habe schnell studiert und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich ja meine Weltreise. Und dann kam eben die Frage, ob ich nicht den Jugendwahlkampf leiten möchte. Und das war dann eben, was du mich schon gefragt hast. Dann habe ich gedacht, naja, ich kann ja nicht immer nur groß reden, Verantwortung zu übernehmen. Und dann waren wir ein großes Team und haben damals wirklich eine recht lustige, coole Jugendkampagne gemacht. Ja, genau. Und das war dann auch mit Erfolg gekrönt, dass ich dann im Landtag gelandet bin. Genau.
Und was war die Entscheidung, den Landtag irgendwann zu verlassen?
Mir hat noch ein bisschen das Erkunden in die anderen Welten. Also ich war ja Juristin und habe dann, das ist glaube ich auch, da habe ich glaube ich auch Geschichte zumindest am Bezirksgericht Enns geschrieben, weil das kommt so meistens meiner Vita nicht vor. Ich habe mir dann entschieden, während ich im Landtag war, das Gerichtsjahr zu machen und habe dort im Oberlandesgericht angerufen. Ich glaube, das war damals, da war ich 26. Und dann habe ich erzählt, dass ich im Landtagsabgeordnete bin und halt zeitlich da muss ich manchmal halt, nicht nur manchmal, sondern bin ich, aber fixe Sitzungen sind. Und dann habe ich damals die Kollegin dort gefragt, Ma, es tut jetzt leid, aber sie hat eine Frage, wie alt ich denn bin. Ich habe gesagt, ja, 26. Dann hat es ganz erleichtert gesagt, nein, das ist ja eh überhaupt kein Problem, weil die alle in dem Alter sind, die vom Studium kommen. Und habe gesagt, ja, nein, ich glaube, sie dachte, ich bin vielleicht schon so Mitte 50, 60 und möchte mich nur mal kurz vor der Pensionierung irgendwie verwirklichen. Auch
herrlich.
Das ist ja möglich.
Ja.
Ja, und auch da war es recht positiv, weil ich weiß noch, der damalige Gerichtsvorsteher, mit dem bin ich heute noch im Kontakt, der Herr Dr. Habersack, der war ganz freudig, der hat gesagt, das hat er noch nie, hat er noch nie eine Rechtspraktikantin, die Landtagsabgeordnete ist, ne, praktisch also
ja, cool.
Jurisdiktion und Legislative in einer Hand, ne?
Ja.
Und das, also ich habe immer davon profitiert, ja. Aha. Und dann war, ich habe immer natürlich viel Glück auch gehabt, ich habe immer auch interessante Menschen getroffen und habe dann jemanden getroffen, der Anwalt war und der gesagt hat, ja, ob ich nicht bei ihm die Anwaltsausbildung machen will. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich möchte ich Anwälte, also Jus und Recht ist wichtig, aber ich sehe mir nicht als Anwältin, es ist viel zu fad und zu trocken. Aha. Außerdem bin ich gerade im Landtag und ja. Und auch da habe ich ja gesagt, ich habe sogar dann 5 Jahre die Anwaltsausbildung gemacht.
Spannend.
Das war natürlich eine Zeit lang, also das zur Ressource und Resilienz, das war dann schon viel, also weil die auch Konzipientin zu sein und nur Landtag, das war schon viel.
Mhm.
Weil,
aber man hört, du warst eine fleißige Person. Also.
Ja, ja, und ich war jung, ich war unter 30.
Ja,
das muss ich immer sagen, weil, wenig, alle immer sagen, wie das geht. Ich war halt einfach sehr jung und ich war gesund. Und ich hatte auch noch ein Kind. Und so on, ja, genau.
Ja,
also das muss man.
Ja, ja, ja.
Das, und ich hatte auch keine Eltern, die ich zum Pflegen hatte. Also das muss man schon immer sagen, muss das viel zusammenpassen,
ja,
weil sonst scheitert man vielleicht an solche Vorstellungen. Und die Anwaltsbildung war ganz toll. Da habe ich natürlich dann auch sehr viel gelernt, ja, was mir natürlich jetzt im beruflichen Kontext viel hilft. Also dann auch viele Netzwerke, natürlich auch viele Freunde von mir sind Anwälte geworden, Richter oder Staatsanwälte aus der Zeit. Und ich habe dort auch schon wieder probiert, mein sozialpolitisches Engagement zu machen.
Mhm.
Ich habe dort jede Woche am Mittwoch war ich in meinem Frauenhaus und habe dort die rechtliche Beratung gemacht. Ich kann mich noch an einen Geschworenenprozess erinnern im Talar, wo 16-Jährige der Wiederbetätigung bezichtigt wurde. Auch da habe ich probiert, meinen Beitrag zu machen. Die haben einfach unreflektiert irgendwelche Hitlerparolen von sich gegeben. Und so kann man kann auch da sehr viel machen. Ja. Ich habe dann gesagt, der damalige Mandant war ganz besorgt, ob er jetzt inhaftiert wird. War natürlich nicht der Fall, aber ich habe gesagt, naja, das weiß ich noch nicht so. Als nächstes muss man alles wissen, was Hitler gemacht hat, was damals wirklich unter Nazi-Herrschaft passiert ist. Und also da habe ich auch sehr viele schöne Momente erlebt, wie man Menschen auch begleiten kann. Mhm. Ja.
Weil es nicht alles boshaft ist, sondern oft einfach aus der Dummheit raus, sage ich jetzt mal.
Naja, und
Unwissenheit.
Und das, ja, der Unwissenheit, würde ich fast sagen.
Mhm.
Und dort ist es dann entstanden, dass die Sozialorganisationen in Oberösterreich immer größer geworden sind. Ja. Und von dort habe ich ja dann auch schon die Volkshilfe als Mandantin exklusiv beraten. Und dann war die Entscheidung, wie ich um die 30 war, ich hätte Partnerin bei meinem befreundeten Anwalt werden können oder ob ich zur Volkshilfe gehe. Und da hatte ich wieder so ein Aha-Erlebnis, dass viele gesagt haben, die Kanzlei war sogar nur auf der Linzer Landstraße. Ich treffe heute sogar noch Leute, die sagen, ja, wie geht's mir denn als Anwältin? Und dann, wenn ich sage, bin jetzt in der Volkshilfe, ich meine, damals war noch nicht Chefin, gibt es großes Augenrollen und kann man denn da jetzt zu einer NGO gehen und nicht da vielleicht dieses eher Klischee erfolgreiche Anwältin.
Mhm.
Und da habe ich eigentlich immer ein bisschen auf meinen Bauch gehört und habe mich dann entschieden, ich gehe zur Volkshilfe. Genau.
Mhm. Und was war da dann der Beweggrund?
Sicherlich schon die Verantwortung. Also ich habe schon gesehen, was man als selbstständige Anwältin leisten muss. Also nicht nur jetzt in der Tat, sondern einfach in diesem Netzwerk. Ja. Also wenn man dann so viele Mandanten hat, das geht einem auch natürlich schon nahe. Ja. Also wenn man jetzt nicht so vielleicht nur trockenes Vertragswesen macht. Ja. Also wir haben sehr viel mit sozialen Ketten gehabt, sehr viel Strafrecht, Pädophilie genauso. Ja. Also da gibt es viel Schicksale. Und irgendwie haben wir einfach gedacht, es gibt, glaube ich, viele Anwältinnen und Anwälte. Und die NGOs sind alle immer größer geworden und da habe ich eben gesehen, dass vielleicht ja, in dem Alter draußen müsste ich sagen, vielleicht noch da ein bisschen Expertise fehlt. Das sage ich ja immer, das ist gut, wenn man vorher von vielen verschiedenen Kulturen gesprochen ist, wäre einfach auch gut, wenn es viel mehr noch Austausch gab, Soziales, Privates, Leute, die technisch, Leute, die Apps entwickeln. Also ich glaube, die Vielfalt entspricht es. Und ich habe einfach gedacht, ich kann meinen größeren Beitrag wahrscheinlich in dieser Volkshilfe leisten. Ohne dass ich, also ich wollte eigentlich nur ein paar Jahre hin. Also das war, das hat sich auch gut ergeben, weil ich gerade, mein Kind war gerade ein Jahr und ich dachte, das passt, das gut.
Wie alt ist das Kind heute?
Jetzt ist er 13 bald im Herbst, genau.
13 haben wir, genau. Endlich alte Kinder.
Genau, und okay. Ich mir gedacht, das mache ich halt immer. Und ich habe mich eigentlich immer alle 7 Jahre wieder ein bisschen verändert. Also wenn man meine Vita anschaut, ich brauche immer ein bisschen was Neues oder im Tun meiner Arbeit verändert sich was, genau.
Das heißt ja, alle 7 Jahre ist der Mensch neu.
Ja, aber bei mir trifft es, also zumindest, wenn man sich die Lebensläufe anschaut, sehr zu, ja.
Vielleicht magst du uns einmal kurz noch erzählen, was denn die Volkshilfe alles tut, weil man glaubt so, man weiß es, aber ich glaube, wir wissen doch nicht so viel.
Also grundsätzlich sage ich immer, es ist eigentlich sehr gut, wenn man die Volkshilfe nicht kennt, da schaut mich immer jeder irritiert an und uns kennt man eigentlich nur, wenn man Hilfe braucht. Ja? Und jede und jeden, den ich dann triff, sage ich, ist gut, dass du uns noch nicht gebraucht hast. Vielleicht, wenn wir gerade heuer 80 Jahre Republik feiern, also die Volkshilfe ist wirklich sehr dramatisch entstanden, also von jüdischen Immigranten, die es noch geschafft haben, vor der Nazi-Diktatur zu fliehen, haben praktisch dann im Ausland, vor allem in England und Schweden und darunter auch eben Bruno Kreisky, haben dann dort die ersten Hilfslieferungen 1947 nach Österreich organisiert. Also das, was wir jetzt leider ein bisschen aus der Ukraine kennen, war wirklich so Österreich in Schutt und Asche. Und dort wurden einfach die ersten Hilfsgüter auch organisiert. Und so sind die ersten Hilfs- und Dienstleistungen entstanden, dass die Leute einfach eine Suppe haben oder wieder eine Unterkunft. Ja. Und darum kommt dieser Name, glaube ich, auch her, dem Volk zu helfen. Ja. Aber aus 1947 gesehen war das damals auch wirklich, glaube ich, dringend nötig. Und also die Volkshilfe ist einfach eine Hilfsorganisation. Also wir haben auch machen auch Entwicklungshilfe. Das gibt es ja einfach aus dem Netzwerk. Wir machen, ob es die Ukraine ist, in der Westsahara bis nach Indien, wenn es irgendwelche Katastrophen gibt, das ist dann eine Hilfsorganisation. Und dann sind wir natürlich eine soziale Organisation. Also wir sind keine parteipolitische Organisation, aber wir sind natürlich aus der Geschichte, wo natürlich viel Soziales, gerade wenn man an den Ständestaat denkt oder in die 30er Jahre, bevor halt alles in der Diktatur ausgelöscht wird, also für eine praktische, wirkliche Demokratie. Und wenn da wir immer denken, dass sind irgendwelche Sachen gefährdet, sei es die Pressefreiheit oder die Einschränkung von Gleichstellung, ja, oder jetzt, wir sind gerade im Pride-Monat, also alles, wo es um Diskriminierung geht, ja, das ist in unserer DNA, in Grundwerten drinnen, dann steigen wir auf und organisieren auch irgendwelche Petitionen, Demonstrationen. Und darum haben wir immer viel mit der Politik zu tun, teilweise auch wenn ein Gesetz kommt, machen wir Stellungnahmen. In Oberösterreich und Linz machen wir eben seit über 40 Jahren klassische Dienstleistungen, weil das ist eigentlich, glaube ich, ein schönes Bild, wenn man denkt, 1947 alle wirklich fast verhungert, das Volk Österreich und die erste Generation, die dann wirklich wieder alt und gesund werden konnte, waren die 80er Jahre und dann hat man gesehen, boah, das ist ja super, wenn die Leute hier gesund werden, aber die können auch irgendwie dann betreut und so sind die mobilen Dienste entstanden, ob das jetzt das Essen auf Rädern ist oder in die Haushalte fahren und das hat die Volkshilfe auch mitentwickelt, ja, in Oberösterreich und in Linz.
Spannend.
Und mein Vorgänger hat das mit 2 Leuten begonnen und jetzt haben wir 1700 Mitarbeiterinnen in Oberösterreich.
Das wollte ich als nächstes
fragen. Genau. Krass. Und das zeigt eben auch die Entwicklung. Und wir sind die breiteste Volkshilfe in ganz Österreich. Also wir sind die drittgrößte in Mitarbeiterinnenzahl, aber wir decken eben den.
Das heißt, es gibt es in jedem Bundesland.
Es gibt es in jedem Bundesland. Und Oberösterreich hat sich aber sehr stark entwickelt, auch im Flüchtlings- und Grundversorgungsbereich. Das hat eben im Bosnienkrieg zu tun. Aufgrund der Nähe haben wir damals in den 90er Jahren auch schon sehr viel Aufbauarbeit gemacht, Flüchtlingsunterkünfte. Und deshalb versorgen wir auch rund 1.000 bis 3.000 Flüchtlinge und machen sehr viel Integration seit den 40er Jahren. Haben ein eigenes Therapiezentrum, auf das sind wir auch besonders stolz, nur für Frauen, die also wirklich traumatisiert durch die Flucht, also Vergewaltigungen etc., ist dann in eigener Sprache mit Dolmetsch. Also ich glaube, das sind so Sachen, die man heute sich nicht vorstellen kann und darum kennt man uns dann oft auch nicht. Ja. Wir machen auch für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, also Menschen im Rollstuhl und Menschen, die vielleicht Lese- oder Sehbeeinträchtigungen haben, die ein bisschen wieder Hilfe brauchen am Arbeitsmarkt. Genauso machen wir das. Wir machen aber auch, so kennen uns doch, da kennen uns doch wieder ein bisschen einige. Wir machen im Auftrag des Landes Oberösterreich ab 4 Jahren in jedem öffentlichen Kindergarten die lokopädische Abklärung. Also alle Lokopädinnen arbeiten für die Volkshilfe im Auftrag des Landes.
Okay.
Und in Oberösterreich sind wir auch mittlerweile, vor allem in wird schon bei der jungen Generation für unseren, glaube ich, Nachhaltigkeitsschwerpunkt bekannt, für unsere Vintage-Shops. Da sind wir schon sehr stolz, da sind wir praktisch noch im Landesabfallwirtschaftsverband der zweitgrößte Reuse-Betrieb. Das heißt, wir sammeln ungefähr so rund 270 Tonnen Alttextilien. Das ist der Linzer Dom gefüllt mit lauter Alttextilien.
Wahnsinn. Genau. Wahnsinn.
Ja, und das so quer durch, das macht man. Und wir machen natürlich auch direkte Hilfsleistungen. Erzählen tue ich es trotzdem, weil es immer alle sehr prägt, dass das möglich ist. Ja, also wir haben immer wieder auch Fälle, wie zum Beispiel auch letztes Mal eine junge Mutter mit einem 8 Monate alten Baby, die erst nach 2 Monaten zu uns kam, weil der Strom abgeschaltet war. Also auch da probieren wir eigentlich, möchte öfters, gern früher öfters helfen. Mhm. Und das werde ich immer gefragt. Ja, das bringt ja nichts, ja, dass man nur einmal hilft. Genau das ist eben auch der Sinn, dass die Personen dann bei uns sind, dass man einer schon einmal hilft, aber dann schaut, dass sie vielleicht aus dem Umfeld Möglichkeiten bekommen.
Und wie kommen diese Frauen zu euch oder die Personen, wie wissen die oder wo müssen die sich hinwenden?
Also grundsätzlich sind wir als Volkshilfe in ganz Oberösterreich, ja, mit Büros oder auch online, und wir haben auch so klassische Sozialberatungsstellen, Anlaufstellen, und meine Erfahrung ist, die es wissen dann eh, wo sie Hilfe suchen können, aber es ist viel mehr, wenn man ja heute, glaube ich, geht es ja um Visibility, viele kommen einfach nicht aus Scham. Also das,
so ich habe das Klischee
nicht, dass alle in der sozialen Schmarotzer-Hängematte liegen. Ganz im Gegenteil, bei uns gibt es viele, die gar nicht kommen oder viel erst zu spät kommen, wie gesagt. Weil da hätte man sicher verhindern können, dass der Strom in Oberösterreich abgedreht wird. Es ist die Armut ist einfach nicht sichtbar und die will man auch nach wie vor nicht sehen. Zu dem stehe ich auch, ja. Obwohl Oberösterreich und Österreich sehr viel Soziales und Gutes tut, aber das ist ein bisschen immer eine Diskrepanz, die ich wahrnehme. Man kann und will sich das nicht vorstellen, ja. Und das ist auch eine wesentliche Aufgabe der Volkshilfe, diese Dinge, soweit es geht, ein bisschen sichtbar zu machen oder trotzdem wieder ein bisschen der Stachel im Fleisch zu sein und sagen, hallo, da haben wir noch einen weiten Weg. Ja.
Ganz eine wichtige Aufgabe. Und sichtbar für alle und sichtbar aber für die, die es benötigen, dass die wissen, ich darf mich dahin wenden. Ne?
Und dass viele nicht einfach, da bin ich ja eben im Frankviertel aufgewachsen und habe das selber gesehen, das kann einmal sehr schnell passieren. Ja. Ich habe das selbst bei meiner Mutter gesehen, du bist vielleicht gesundheitlich nicht mehr in der Lage, einen Job zu machen, hast dann vielleicht nicht das Privileg, eine Familie oder einen Partner zu haben, der vielleicht dann irgendwie was abfangen kann. Und dann ist es schon schwierig, ja, zu schauen, dass ein Kind ein Essen hat oder Kleidung und Nahrung. Das klingt so trivial, aber das sind die Grundbedürfnisse, die oft, wenn gewisse Dinge, ich sage immer, das muss man sich vielleicht wie so Bärte Mobile vorstellen, wenn ein, zwei Sachen nicht im Takt laufen oder rausgerissen werden, dann kann es sehr schnell zusammenfallen.
Mhm. Ja, und da Bewusstsein drauf lenken, genau. Gell? Ja, da sind wir ja schon mitten in der Sichtbarkeit. Jasmin, jetzt zu dir. Hast du einen Sichtbarkeitsgegenstand?
Ja, also eigentlich alle, die mich kennen, sagen, ich habe eigentlich immer einen Schal dabei. Und das ist richtig, ich habe ihn auch heute da. Und warum? Der Schal, glaube ich, steht bei mir wirklich einerseits, weil man immer kalt ist, also in Österreich zumindest. Also in Thailand ist man dann nur kalt, wenn es wo klimatisiert ist, darum brauche ich auch den Schal. Der Schal gibt mir, glaube ich, ein bisschen Halt. Ja, das ist so ein bisschen meine Festigung und glaube ich, wieder auch sich wieder zu straßen und sich zu orientieren. Und den Schal kann man anders binden, viel binden, aus Mantel umhängen, aus Accessoire. Aha. Und ich habe sehr viele Schals jeglicher Art.
Stimmt, genau. Ich habe dich mit Schal im Kopf.
Die meisten kennen mich mit Schal, genau.
Das heißt, du bist da in den warmen Ländern mit Schal unterwegs.
Ja, leider aufgrund dann, wenn es sehr klimatisiert ist.
Ja,
genau, draußen nicht, aber zum Beispiel ist ja auch sehr praktisch, wenn es dann trotzdem mal kurz einen Regen gibt, ja, auch in wärmen Ländern kann man einen Schal auch kurz einmal als Regenponcho verwenden.
Herrlich, genau. Coole Sache.
Das wird genau.
Was war denn dein größter Sichtbarkeitsmoment?
Ja, mein größter Sichtbarkeitsmoment war sicher, wie ich Landtagsabgeordnete oder im Vorfeld Jugendkandidatin war, weil ich war Kandidatin der SPÖ Österreich und da gab es eine große Wahlkampftour und damals noch mit der Ossia Hartbradl, das war eine ganz bekannte Band damals und da sind wir durch ganz Oberösterreich getourt. Also wirklich mit so einem Tourbus und da bin ich sicher vor tausende Leute teilweise auf kleinen Marktplätzen bis in Linz genauso gestanden. Also da durfte ich auch das Privileg genießen, das glaube ich ist auch ganz wichtig. Ich bin immer gefördert worden und habe natürlich auch viel Coaching bekommen. Ja. Ich habe Medientraining bekommen. Das ist natürlich, glaube ich, ich sage das ja immer, weil viele sagen, ich kann das nicht. Ich habe das auch alles gelernt. Mhm. Ja. Also es ist nicht so, dass man muss jeden Job, das ist wie der Job gewesen, die Kandidatin und eine mögliche Politikerin zu werden, das kann man alles lernen. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Aber und das war sicher mein größter Sichtbarkeitsmoment. Und wenn man da jetzt andere Medien vielleicht zitieren darf, dass ich mal ganz groß im Standard auch bei dem Interview war, was praktisch österreichweit war, und da haben mich viele natürlich kontaktiert. Das wäre wahrscheinlich so, wenn wir andere in der ZIP oder ZIP 2 ist. Ja, aber das sind so wahrscheinlich die größten Sichtbarkeitsmomente, wenn man es quantifizieren würde, ja.
Ja, und hast du jemals Lampenfieber gehabt? Oder warst du immer die coole Socke, die gesagt hat, ist mir wurscht, ich stelle mich da hin auf den Marktplatz?
Ich tue mir mit diesem Lampenfieber und nervös immer schwer. Ich glaube, man muss, also wenn ich jetzt sage, ich gehe da wie die coole Socke raus, das ist sicher vielleicht zu locker gesehen, aber ich probiere immer, dass man das vielleicht ja, umlenkt, ja. Also ich habe immer größten Respekt vor den Sachen. Auch wenn ich öfters so locker und leger wirke, ja. Mhm. Aber und Demut ist, glaube ich, ganz wichtig in solchen Dingen. Mhm. Und darum habe ich es mir gesagt, ich hatte das große Privileg, dass ich immer Unterstützung hatte und gefördert worden bin. Mhm. Also auch mit technischen Tools, aber auch im Umfeld. Und
heißt aber nicht, dass wenn du dann auf einer Bühne stehst, dass dann alles leicht sein muss, nur weil du die Förderung
es
hast.
Es ist gar nicht leicht, aber man kann leichter damit umgehen. Und vor allem, ich bin ein ganz anderer Typ. Ich bin ja nicht, ganz im Gegenteil, ich bin überhaupt nicht so der akribische, pedantische Typ. Ich glaube, ich bin aufgrund meiner juristischen Arbeitsausbildung sehr korrekt und strukturiert. Das unterschätze oft, glaube ich, fühlt, dass ich das auch kann. Aber gerade jetzt auch mit dir in dem Kontext oder auch wenn man mit der Politik zu tun hat oder auch in der Volkshilfe, in so einer Krisenkommunikation bei uns, ist oft was mit Medien oder die Bevölkerung ist, steht auch da, ja, und sagt, da gibt es einen Missstand. Probiere ich halt immer in der Situation eher offen zu bleiben. Ja? Und das ist nervös mit oder Lampenfieber, aber ich denke mal, wenn ich rausgehe in die Sichtbarkeit, dann muss mir das bewusst sein. Und was ich schnell gelernt habe und sehr positiv, weil ich so jung war, habe ich auch oft ich habe viele Auftritte, viele Eröffnungen dann gehabt, das Landtagsabgeordnete hat gesagt, verzeihen Sie, wenn ich vielleicht da jetzt noch unsicher wirke, aber ich darf schon sagen, ich bin erst 23 und es fehlt mir vielleicht da an der Erfahrung. Diese Ehrlichkeit, dass man das auch sagt, ja, oder dass man auch sagen kann, können wir das jetzt nochmal drehen? Oder dass man vom Publikum sagt, ja, wissen Sie schon, ich bin schon Politikerin, aber ich bin auch ein Mensch und ja, ich habe mich da vielleicht jetzt nicht so ausreichend vorbereiten können, weil das und das war. Dann glaube ich, und das nehme ich wahr, man glaubt immer, es muss alles so perfekt sein und auch an die Politik. Und die Politiker sind auch Menschen. Und ich glaube, wenn jeder ein bisschen eine Sache hat, dass das nicht okay ist, dass man alles, es gibt nichts Perfektes. Wo hat man was Perfektes?
Ja, vollkommen richtig.
Es gibt
richtig.
In keiner Beziehung was Perfektes.
Vollkommen richtig. Ich glaube, dabei denken sich jetzt viele Menschen, könnte ich das auch so easy sehen? Ja?
Nein, ich sehe es ja nicht easy, aber ich habe mir mit dem leichter getan.
Und ich glaube, du weißt ganz genau, was du tust. Du hast eine ganz starke Meinung und ich glaube, dadurch lässt du dich schon nicht irgendwie ins Zweifeln bringen.
Genau, aber was schon bei mir war und weil du Sichtbarkeit gemeint hast, also zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, wie ich da so jung Landtagsabgeordnete war, da habe ich eine Zeit lang immer Anzüge angehabt, ja. Und dann haben sie mich schon Young Angie genannt, also die junge Angela Merkel. Und da habe ich schon probiert, vielleicht, das war ein bisschen auch ein Schutz, ja. Also sicher war ich ja nervös, also das nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Aber ich habe gemerkt, das bringt mir nichts. Wenn ich mich da so, also ich mag schon Anzüge, aber
es glaubst du, hast dich hinter den Anzügen versteckt?
Ja, zeitlang sicher. Und ich glaube, ich kenne keinen Politiker, der nicht einmal so Erfahrung gemacht hat. Oder auch keinen Manager. Und diese Fehlkultur, das ist ja gar nicht kein Fehler, sondern ich habe gesehen, das tut mir auch nicht gut. Und dann habe ich ja schon meine Freude gemerkt, die sagen, das ist nicht mehr authentisch. Und sobald es nicht mehr authentisch wird, dann muss man, glaube ich, wieder auf sich gut hören und schauen, wie man es denn vielleicht machen muss. Also da probiert so ein Klischee. Jetzt werde ich vielleicht Lebenserfahrung, ziehe ich mich da so professionell an.
Ja, super. Und kannst du immer authentisch sein in deiner Arbeitsfunktion? Oder musst du dich manchmal auch zurückhalten?
Ich sollte mich wahrscheinlich öfters mehr zurückhalten. Und das war der Grund, warum ich auch, glaube ich, das habe ich ja noch nicht beantwortet, das war der Grund, warum ich dann auch die Politik verlassen habe. Ich glaube, da bin ich zu jung in so hohe Funktion gekommen. Und da wollte ich oft viel mehr noch sagen und machen. Und das hat oft irritiert. Ja. Also war nicht schlimm irritiert, aber immer einfach gedacht, ich glaube, das ist nicht so, wie man in Oberstreich sagt, mein Platzerl. Ja, weil ich oft, also ich habe zum Beispiel, kann mich noch erinnern, da war eine Podiumdiskussion und das war fast schon 23 Uhr und ich habe dann gesagt, ich möchte das trotzdem bitten, dass ich vielleicht ein Brot essen kann, ja, weil das Buffet ist schon gestanden. Also jetzt. Und da haben voll viel irritiert und haben aber gesagt, eigentlich haben alle einen Hunger, ja, weil wir haben um 20 Uhr begonnen und ja, einfach oft vielleicht diesen menschlichen Bezug reinzubringen. Und das ist nach wie vor oft schwierig in der Politik.
Macht's aber für alle Außenstehenden super sympathisch.
Ja, genau.
Genau. Da dann den Spagat zu machen. Ne? Mhm. Mhm. Gibt es für die Momente, wo du gerne mal unsichtbar gewesen wärst?
Ja, mach, da gibt es viele Momente. Natürlich habe ich in der Politik viel mitbekommen. Auch Dinge, wo man vielleicht, ja, wo ich schon gewusst habe, war nämlich auch tragische Schicksale, ja, also wo gesundheitlich, wo ich bei Personen gemerkt habe, dass vielleicht besser auf sich schauen und nicht da politische Ämter machen, ja. Also das, da geht's für, also ich glaube, Gesundheit ist auch ganz, ganz, das hat mich sehr geprägt. Und aber auch Kompetenz, sage ich ganz offen. Also ich habe auch gesehen, wenn falsche Personen, ganz wurscht welches Geschlecht, an der falschen Position sitzen und das viel zu lang bewusst geduldet wird. So dem stehe ich auch.
Hast du dich da getraut, was zu sagen?
Ja, zum Teil habe ich das auch gesagt. Das war mir auch immer wichtig.
Wahrscheinlich informell. Nicht gut ankommen, oder?
Ich habe das zum Teil auch protokollieren lassen und ich habe auch immer probiert, das zu begründen. Warum? Mhm. Also immer objektiv. Ich glaube, diese Feedback-Kultur ist es ja nicht zu sagen, du gefällst mir nicht oder du heute hast nicht so schön geredet, sondern wenn einfach Kompetenz vielleicht noch nicht wo da ist, dann muss man das für eine verantwortungsvolle Position oder Verantwortung oder ein Projekt. Ich glaube, da könnte man uns auch viel mehr noch zutrauen. Genau. Mhm.
Aber da macht man sich ja nicht immer beliebt, wenn man solche Sachen aufzeigt.
Ja,
aber
ich glaube, man soll ja nicht, das Beliebtsein ist, glaube ich, auch der falsche Eindruck in der Politik. Also eigentlich die, meiner Meinung nach, die prägendsten Politikerinnen und Politiker waren nie so beliebt, sondern die haben die Sachen angezeigt und gesagt, wo wir hin müssen. Mhm. Und wenn man verändern will, kann man nicht beliebt sein. Mhm. Wenn man was bewegen will, ich glaube, es geht dann um den Stil und wie man es macht, aber sonst ist man, glaube ich, falsch, wenn man was verändern will. Wenn man eher verwalten will, dann kann man immer beliebt sein. Ja? Mhm.
Das heißt, du hast kein Problem damit, wenn die Leute sagen, Party.
Ja, das bin ich auch gewohnt. Also ich glaube, ich bin nicht für alles so die strahlende Jasmin Chansre. Also von dem stehe ich auch, ja.
Und da kannst du nachts trotzdem gut schlafen, wenn du das weißt.
Ja, weil ich glaube, es geht hauptsächlich, wie ich mich mit mir fühle. Und ich habe mich nie, das glaube ich, habe ich vorher schon erzählt, auch von meiner Vita, ich habe mich nie durchs Umfeld prägen lassen. Ich habe mich selber immer geprägt.
Mhm. Wahnsinnig cool. Jasmin, wo bist du denn sichtbar? Wo kann man dich sehen?
Ja, also in meiner Funktion kann man mich sehr sehen. Das, da bin ich natürlich, sage ich, normal bescheiden unterwegs. Natürlich brauche ich das auf Social Medias. Man sieht mich da wahrscheinlich eher ganz selten im privaten Kontext. Also man sieht da eigentlich nie meinen Ehemann. Ja, das ist mir einfach wichtig, aber nicht, weil er sich schämt oder so, sondern das mag ich einfach. Ich denke mir einfach, da tritt die auf. Und ganz selten mit meinem Sohn, nur wo es mir wichtig ist, ja. Jetzt ist er schon ein Teenager, aber auch da frage ich ihn, ob er da sichtbar gemacht werden will. Und dann bin ich in vielen Sachen nicht so sichtbar, wo ich vielleicht im Hintergrund auch in meinem Netzwerk Personen helfe oder Ideen entwickle. Aber das soll jetzt gar nicht so klingen, dass das so die Wohltuerin ist, sondern ich glaube, manchmal muss man Dinge im Hintergrund leise machen. Mhm. Und manchmal muss man auch gerade als Führungskraft Personen den ersten Schritt und auch die Lorbeeren einreisen lassen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz was Wesentliches. Diese Bescheidenheit, ich glaube, viele Dinge sind auch historisch passiert, wo man gar nicht weiß, wer da alle mitgewirkt hat. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Bescheidenheit und Demut, habe ich schon gesagt.
Genau. Voll schön. Kümmerst du dich aktiv um Sichtbarkeit, dass du sagst, Mensch, da vielleicht auch mit der Volkshilfe, da wollen wir aufpoppen, da wollen wir gesehen werden, da machen wir uns sichtbar?
Also ich sage immer, ich habe ja auch praktisch eine Job-Description, ja, darf jetzt schon seit 4 Jahren die Geschäftsführung sein und mein Vorgänger hat das ja hervorragend gemacht, von 2 bis 3 Mitarbeiter auf 1700 Mitarbeiterinnen und ich darf jetzt schauen, also positiv gemeint und finde das ja das Privileg, dass wir jetzt einfach vielleicht ein bisschen innovativer, digitaler werden, aber das sind schon so Schlagworte, was meine ich damit? Also auf ganz, ganz besonders stolz bin ich, dass uns das Projekt Update Social gelungen ist. Das ist ein soziales Innovationsprojekt in Kooperation mit der JKU und auch der Stanford Uni, wo ich gerade eben vorher gesagt habe, da gelingt es, alle Gesellschaftssichten zusammenzuholen. Ja? Verkürzt heißt das, dass wir da ein paar Projekte da schon im Sozialbereich umgesetzt haben, wo Studenten aus dem AI-Bereich mit Pflegekräften was entwickeln und ein Management die vielleicht im Energiebereich unterwegs sind, Personen, denen die Gesellschaft wichtig ist und die sagen, wo kann ich dazu beitragen? Und das, da probieren wir sichtbar zu sein, ja. Zum Teil in der Szene sind wir da bekannt, ja. Also das, auf das auf das sind wir schon sehr stolz, dass wir da auch diese Kooperation mit Stanford haben. Also ich glaube,
sehr cool, ja.
Da sind wir in diese Wissenschaftskreise eher bekannt. Ja? Also weil, wenn man da keinen Bezug hat, glaube ich, interessiert das auch keinen, was die Volkshilfe da macht. Ja.
Genau. Und ist es dir besonders wichtig, dass du als Jasmin Chansri sichtbar bist?
Ja, das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung und auch gefährlich, ja. Also weil die Volkshilfe ist die Volkshilfe und ich darf die Geschäftsführerin sein. Mhm. Ja? Und manchmal passt es vielleicht eben, wir haben jetzt so viel schon von meiner Vita gesprochen, passt sehr viel gerade eben zu der Volkshilfe und zu der Authentizität, dass ich das halt auch verkörpern kann. Mhm. Aber viele, also ich bin in vielen Sachen wahrscheinlich ähnlich, aber privat und in anderen Kontexten kann ich ganz anders sein. Es gibt, glaube ich, mehrere Jasmin Chansri.
Okay, und es das heißt ja nicht, dass du für immer und ewig bei der Volkshilfe sein wirst.
Ja, das hat, könnte ich habe hab eine Vita, genau, ich bin, ist immer. Und das macht es auch spannend und ich glaube, ich auch gut. Mhm. Und dass ich glaube, jetzt bin ich 45, aber glaube ich, in Pension sehe ich mich nicht gehen.
Nein, glaube ich auch nicht.
In der Volkshilfe, genau.
Gibt es Herausforderungen im Thema Sichtbarkeit?
Ja, welche Zielgruppe, ne? Und welche Methode der Sichtbarkeit? Ich glaube, die Volkshilfe ist sehr sichtbar bei der Zielgruppe, die keine Sichtbarkeit hat. Ja? Also, weil du vorher gefragt hast, wo finden uns denn die Personen? Also ich glaube, die Leute, die Hilfe brauchen, wissen unsere Qualität zu schätzen und wissen auch, dass man uns immer aufsuchen kann.
Mhm. Und das ist ja das Wichtigste.
Und das ist eigentlich mir das Wichtigste, genau. Mhm. Also darum sage ich immer, Leute, denen es eigentlich, sagen wir mal, für kurz gut geht, sehen wir uns gar nicht so und das ist okay. Ja, sage ich immer, genau. Und wichtig ist schon, ja, das können wir noch nicht mehr viel hören, aber es ist nach wie vor so, wir sind ja gerade auch wieder letzte Woche gegen die Kinderarmut geradelt, ja. Es ist so, es sind viele Kinder, also in dem Fall wirklich jedes vierte Kind, von Armut betroffen, da heißt es immer, das kann man sich nicht vorstellen. Armut betroffen heißt ja nur, dass ein Teil irgendwie nicht fehlt. Das ist vielleicht, wie ich vorher erwähnt habe, die Wohnung zum Teil kalt, ja, das ist nur ein Zimmer beheizt, ja. Das ist ein Fakt, das ist wissenschaftlich belegt, das ist schon armutsbezogen. Oder wo der Hälfte des Monats zu wenig Geld da ist fürs Essen. Ja, das sind oft Personen, Eltern, die auch zwei Berufe haben. Das ist nicht immer so, arm heißt nicht irgendwie sozial oder selbstbedingt. Ja. Mhm. Oder wo einfach zu wenig Geld da ist, ein zweites Paar Schuhe zu haben. Ja, weil die anderen Lebenserkostungshalten einfach alles auffressen. Und, oder wenn man alleinerziehend ist. Ja. Und das sind die Dinge, da werden wir nie müde werden, das aufzuzeigen.
Und das finde ich so wichtig, weil wir, denen es so gut geht, man vergisst es oft. Und ich finde es so wichtig, dass auch wir dankbar und demütig dahinschauen und sagen, Mensch, und wie kann man unterstützen? Ne?
Genau, und da kann man viel unterstützen, nicht nur durch Geld. Zum Beispiel, jetzt machen wir dann auch ein sehr schönes Projekt für die Stadt Linz. Es kommen im August ukrainische Waisenkinder auf Ferienaufenthalt. Und da bin ich jetzt gerade auch in meinem Netzwerk groß unterwegs. Da also geht es darum, weil wir da gerade in der Nähe da auf dem Froschberg sind, also hat der Chef vom Botanischen Garten vom Lokal gesagt, kein Problem, wenn ihr im Botanischen Garten seid, kriegt ihr Essen von mir. Und so schaue ich es gerade, also jeder kann man oft viel einfacher einen Beitrag leisten. Ja? Also man muss ja nicht immer die große Hilfe machen. Jeder in seinem Netzwerk und das ist genauso.
Und in seinen Möglichkeiten.
Ich glaube, das ist auch, sagen wir wieder beim Perfektionistischen und jedem gefallen wollen. Ich glaube, das Perfektionistische, was ihm gefallen worden ist, oft eher kontraproduktiv.
Mhm. Ja, glaube ja. Aber da braucht man auch Selbstbewusstsein. Ich bin mir sicher, das hast du.
Ja.
Jasmin, hast du ein Vorbild oder ein Sichtbarkeitsvorbild?
Ja, also einerseits sicher meine Mutter. Das habe ich, also hat mich da sehr geprägt.
Dann wie alt ist deine Mama mittlerweile?
Meine Mama ist mittlerweile schon seit, aufgrund, wie habe ich erwähnt, das ist schon so lange Herzinsuffizienz, sie hat fast schon 10 Jahre verstorben.
Oh.
Ja.
Okay.
Aber die hat mich immer so geprägt, weil sie körperlich angeschlagen trotzdem immer probiert hat, alles in meine Bildung zu investieren. Mhm. Politisch habe ich natürlich auch Vorbilder, ja, alles natürlich, es sind nicht nur Frauen, ja, also ich habe vorher auch erwähnt, ja, also Kreisky, Dobusch sind so Personen, mit denen ich eine Vita bezogen habe. Und ich bin ja selbst Menti von vielen Politikern. Also ich war ein Menti von der verstorbenen Barbara Pramer, die, glaube ich, sehr viel politisch und auch für Frauen gemacht hat. Ich habe vorher auch Personen erwähnt, die damals politische Verantwortung hatten, wie im Landtag war. Da bin ich auch immer gefördert worden. Also das sind auch Vorbilder. Mhm. Und ich lese auch gerade die Memoiren der Angela Merkel. Und da muss ich sagen, Hut ab. Ja? Also die Angela Merkel ist auf jeden Fall für mich auch eine sehr inspirierende Person. Auch von ihrer Vita, ja. Genau.
ja da schon viel erlebt.
Ja, und ja, kommt aus dem Osten, aus Pfarrstoch da, und das sind viele, also man kann auch viele Ähnlichkeiten oft finden, wie man geprägt wird, ja, obwohl man ganz anders geboren ist.
Und oft sind es auch nur so Kleinigkeiten, die dann irgendwie triggern, dass man sagt, okay, das ist ein guter Weg, das möchte man auch für mich irgendwie aneignen oder da möchte ich lernen.
Beziehungsweise jetzt sind oft, wie sie oft die Dinge so bewertet hat, und man dachte, zuerst, da habe ich öfters auch so gehandelt. Aber nicht jetzt im politischen Kontext, sondern mit, wie man Entscheidungen macht, genau. Mhm.
Und ist sicher auch bestärkend, wenn man im Nachhinein sieht, schau, das war mein Weg auch, oder?
Ja, sicher. Ich glaube, ja, Bestärkung ist auch ganz wichtig. Ja.
Es war ein wunderbares Gespräch mit dir. Ja, ich glaube, zum Schluss hast du nur eine Weisheit, die du nach draußen bringen willst. Irgendwas, was da am Herzen liegt. Das darf ein Termin sein, das darf eine Idee sein. Alles, was... Jetzt hast du Zeit.
Mir ist ganz wichtig, dass man ans die Hoffnung nicht aufgibt. Ja? Also ich glaube, wenn man an was glaubt, ja? Und ich glaube einfach, dass es immer besser werden sollte. Also ich bin eher ein Mensch, der... nicht noch rückwärts, also die Vergangenheit ist ganz wichtig, wir können nur erfolgreich in die Zukunft schreiten, wenn man weiß, wo man herkommt. Und das ist in der Volkshilfe so schön, erzählt das Wicke, dass wir da wirklich die sterbenden Personen in Österreich gerettet haben mit Hilfsleistungen. Ja. Und jetzt haben wir so einen Wohlstand in Österreich, also alles ist möglich.
Alles ist möglich. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, den tollen Vormittag mit dir. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns noch ganz oft da draußen wieder.
Ja, danke sehr.
Danke, tschüss. Ciao, ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du mehr Sichtbarkeit und Erfolg auf deinem Berufsweg erleben möchtest, dann lade ich dich recht herzlich ein, an einem meiner Live-Workshops teilzunehmen. Komm nach Linz und arbeite direkt mit mir in einer inspirierenden Gruppe an deiner Sichtbarkeit und deinem Erfolg. Jetzt gibt es auch den Instagram-Workshop online und du wirst ihn auf meiner Webseite finden. Schon jetzt kannst du dir auch das Ticket für das große Let's Get Visible Female Empowerment Festival am 21. November im Linzer Brucknerhaus sichern. Freu dich auf ein ganztägiges Event mit spannenden Speakerinnen und Speakern, Panel Talks, Workshops, interaktiven Elementen und ganz viel Raum zum Netzwerken. Wenn du dir individuelle Unterstützung wünschst, begleite ich dich auch gerne in einem Einzelcoaching. Dieses Angebot gilt sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige, die auf ihrem Karriereweg das nächste Level angehen möchten. Alle Termine, Workshops und Events findest du auf www.carolinanne.com oder www.letsgetvisible.at. Ich freue mich darauf, dich bei einem Event oder in einem Coaching persönlich zu unterstützen. Bis dahin, bleib sichtbar, bleib erfolgreich. Deine Carolin Anne.